Lasst uns Platz nehmen. Du bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Von dir, Halleluja, aus der Fülle, aus dem Reichtum Gottes leben wir. Lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Wir sitzen schon auf gepackte Koffer und sind schon, ja, bereit umzuziehen. Nur noch 3 Gottesdienste haben wir in diesem Haus. Wir sind Gott dankbar, dass der Herr bei uns gewesen ist, uns durchgetragen hat, uns bisher begleitet hat. Wir wollen weiter fortfahren und Gott loben und preisen. Von dir leben wir. Halleluja. Ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Themen. Noch morgen wird das Thema sein, Gott wird uns nicht enttäuschen. Und am Sonntag Abschluss hier in diesen Räumen, wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Es war eine gute Zeit. Wir waren mit dem Herrn zusammen hier und vieles erlebt in diesen letzten 12 Jahren an diesem Platz. Eine gute Zeit gehabt und wir sind Gott dankbar. Mein Thema heute ist, Werte werden weitervererbt. Das ist eine Botschaft, also denk nicht, dass das rassistisch ist oder was auch immer ist. So viele Leute haben immer Probleme seit dem Hitlerreich, weil so diese reine Rasse, als man da züchten wollte. Es geht um wahre Werte. Weißt du, heutzutage, so viele Menschen sind Mischlinge, sind nicht mehr echt. Und Gott wollte seinen Sohn in diese Welt bringen und hat es spezialisiert. Der Nachkomme der Frau, der Eva, dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Und der Teufel hat alles Mögliche probiert, um die Rassen zu vermischen. Zuerst einmal, wir sehen da Geister und Dämonen kamen auf diese Erde und dann musste Gott Sintflut schicken, um die Menschheit zu retten, damit, denn der Teufel manipuliert, Genmanipulation macht er, damit das Erbe nicht passiert und das Erbe nicht kommt. Weißt du, wenn der Messias nicht gekommen wäre, Jesus nicht so gekommen wäre, wie Gott es wollte, dann wäre die Erlösung nicht zustande gekommen. Das wäre nur eine Attrappe. Aber der Herr, Gott sei Dank, hat es fertiggebracht. Der Noah hat es überlebt. Und selbst die Söhne Noahs, die Kinder Noahs, die haben auch so Tetscheles und dieses gemacht. Und gerade dann hat Gott wieder durch den Seth und dann durch Sem weiter die Linie verfolgt. Und dann kam es wieder Mischlinge und dann die Bibel nennt Unzucht sowas. Das ist Unzucht. Nicht, also es hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern verschiedene Rassen. Und Gott hat gesagt, Israeliten, ihr sollt euch nicht vermischen. Und zwar bis Jesus kommt. Und dann könnt ihr vermischen und die sind auch vermischt worden. Und keiner weiß mehr, wer wo gehört. So wie dieser Cohen hier aus Deutschland irgendwie, der dachte, er ist ein Reinrassiger. Und nach seinem Bluttest stellt sich raus, er ist ein Wikinger. Er stammt am meisten von Wikinger ab. Aber Gott hat es fertiggebracht. Weißt du, dann hat er einen Abraham geholt und die Linie geht weiter und dann ist nicht der Ismael, sondern da ist der Isaak gewesen, dann der Jakob und nicht der Esau und so ging es weiter. Gott hat sich spezialisiert und dann die reine Rasse, die reine Linie erhalten, damit der Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertritt. Also das sehen wir von der Geschichte her und jetzt im Augenblick Juden, die können nicht mehr sagen, sie sind reinrassig. Durch die Zerstörung des Tempels ist die ganze Linie auch zerstört worden. Jetzt geht's nur über die Frau. Nur die Mutter kann sagen, er ist ein Jude. Also nicht mehr über den Vater, diese Linie, die verfolgt wurde. Okay, Werte werden weitergegeben, weiter vererbt vom Vater zu Vater. Auch das Wissen damals in der Antike wurde auch so weitergegeben. Der Vater dem Sohn, bestimmten Prinzipien diese Patente weitergegeben und nur der Sohn wusste, wie es geht und der Sohn hat wieder seinem Sohn weitergegeben. Also das Wissen wurde ebenfalls weitergegeben, so wie ein Stafettenlauf. Man übergibt die Fackel wieder an jemand anders, der wieder weiterträgt und so wurde das Evangelium auch weitergetragen, wie ein Stafettenlauf. Die Bibel sagt, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube, dieses reine, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und dann diese Maria, diese Jungfrau Maria, ist dann die Frau gewesen, wovon die Bibel spricht. Und Eva, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und Jesus Christus hat auf Golgatha ausgerufen, es ist vollbracht. Das war nur möglich, weil Gott peinlichst genau achtete, wie die Linie weitergeht. Der David, nicht der Saul, war derjenige, durch den das Königtum weitergegeben wird, sondern die Linie von David. Und das ging systematisch, Stück für Stück. So, achte auf deine Erbe. Wenn wir wiedergeboren sind, wir sind Erben Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Und jetzt ist so wichtig, das, was du gelernt hast von Gott, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Weißt du, die Gene, die kann man nicht lernen, die kann man nicht studieren. Die hast du oder hast du es nicht. Du bist oder du bist nicht. So ist es so wichtig, dass du bei der Wiedergeburt all das in diesem Paket bekommen hast, das Gott in dein Leben hineingelegt hat. Deshalb lass dir nicht rauben, den Segen, die Freude, die Liebe, die Fruchtansätze, denn in unserem Leben liegen auch die ganzen, ja, Fruchtansätze, was aus unserem Leben wird, was unsere Bestimmung ist. Halte, was du hast, bleib rein, denn du, nur die, die reines Herzen sind, reine Gedanken haben, nicht vermischt, der Teufel versucht zu vermischen, damit die Wahrheit nicht mehr ans Licht kommt, damit Gott sich nicht mehr durchsetzt, damit das Gute nicht weiter gebraucht oder passieren kann. Halte, was du hast, deine Erfahrungen, die Gott dir gegeben hat, gib sie nicht her. Und du weißt, von wem du hast. Vieles hast du übernommen, aber das ist nicht dein Erbe, sondern das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, was von dir aufgegangen ist, das ist so wichtig. Behalte die innere Reinheit deines Geistes und deines Glaubens. Paulus schreibt in Römer Kapitel 8, sagt ganz klar, sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Dann sind wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und jetzt kommt die Voraussetzung, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm werden wir dann auch verherrlicht, wenn wir diesen Weg mit Jesus gehen. Durch die Wiedergeburt sind wir eine neue Rasse. Tut mir leid, ob das Leuten passt oder nicht. Wir sind durch Jesus Christus ist eine neue Menschheit in diese Welt gekommen. Wir sind nicht mehr durchschnittlich, wir sind keine Juden, wir sind keine Griechen, wir sind keine Römer, wir sind eine neue Schöpfung, ein neues Blut fließt in unsere Adern. Auch wenn es wieder rot ist, macht nichts, aber es fließt ein neues Blut. Sind wir Kinder, dann sind wir auch Erben. Dann können wir auch zu Gott Papa sagen. Und das kann nicht jeder Papa sagen, verstehst du? Jedes Kind, das vorbeiläuft, Papa, Papa, verstehst du? Was die Leute sich denken würden. Deshalb nur derjenige, der wirklich von dem Vater abstammt, kann Papa sagen. Und deshalb, es geht in deinem Glauben ganz wichtig, dein Vaterschaftstest. Bist du wirklich ein Kind des himmlischen Vaters? Sind wir Kinder, dann sind wir Erben. Aber wenn wir nur dazugelaufen sind oder das Pöbelvolk, wie die alten Leute, die da mit Israel ausgezogen sind, das Pöbelvolk, die machen nur Schwierigkeiten. Und das Pöbelvolk hat nur Probleme. Das Pöbelvolk, das nicht echt ist, die kritisieren, die nörgeln, die setzen den Moses zu. Deshalb bist du ein Echter. Stammst du wirklich vom himmlischen Vater ab? Sind wir von dem Heiligen Geist gezeugt, von dem Heiligen Geist qualifiziert und bestätigt? Und dann kannst du deinen Erbvertrag antreten und kannst sagen, das steht mir zu, mein Name steht im Buch des Lebens. Deshalb sagt auch Jesus, das Größte ist ja nicht, dass euch die Dämonen und die Teufel untertan sind. Nein, das Größte und Gewaltigste ist, dass euer Name im Himmel angeschrieben steht. Dass Gott dich kennt. Und Gott sagt, das ist mein Kind. So wie jetzt die Mutter kann sagen, das ist mein Sohn, meine Tochter. Die Mutter weiß, er hat das Kind ausgetragen. Die Mutter weiß, das Kind ist mit mir verbunden. Das ist mein Kind. Und wir wissen ja in der Bibel, dass dieses salomonische Urteil, die richtige Mutter, die ist für ihr Kind, die kämpft für ihr Kind und die gibt ihr Leben für ihr Kind und die lässt sich nicht alles gefallen, dann soll sie das behalten. Wir kennen ja das salomonische Urteil und so weiter. Dann soll sie behalten, mein Kind soll leben und wir wollen das Kind nicht halbieren und was weiß ich. Und Christen sollten konsequent sein, kompromisslos sein. Werde bewusst dein Erbe. Du bist ein Teil der göttlichen Familie, der großen Familie Gottes. Und diese Erbsache muss besiegelt sein durch den Heiligen Geist. Du brauchst dieses knallhart, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass ich Gottes Kind bin. Nicht der Pastor hat mir gesagt, nicht der Pfarrer hat mir das gesagt, nicht ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf geben mir diese Gewissheit, dass du Kind Gottes bist oder selbst wenn du eingetaucht worden wärst, auch das reicht nicht aus. Du musst genau vom Heiligen Geist wissen, Gott ist mein Vater. Und das behältst du. Und das gibt's auch deinen Kindern nachher weiter. Dann heißt es auch, du und dein ganzes Haus, ihr werdet selig. Aber wenn du nicht verwandt bist mit Jesus, nur so Mitläufer, nur Namenschrist, dir gehört das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist inwendig in uns. Der Teufel ist auf dich eifersüchtig. So wie er seit Adam versucht immer wieder, oder seit der Eva versucht immer wieder, die Rassen zu manipulieren, zu verschandeln oder irgendwie durcheinander zu bringen, irgendwie zu isolieren. Und es geht durch die Generationen bis auf Jesus Christus. Und deshalb, wir kennen auch die ganze Ahnenreihe von Jesus. Und es, den Evangelisten war es wichtig zu wissen, Jesus kommt von dem und dem und dem, stammt er ab ganz genau, und bis auf Adam. Und der war Gottes. In der Bibel ist es so wichtig, dieses Wissen, ich bin von Gott gezeugt. Ich bin von Gott in diese Welt nicht nur gemacht und in diese Welt hineingestellt. Nein, ich habe das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und deshalb macht der Teufel dir das Leben schwer. Deshalb versucht er immer wieder in deinem Leben Zweifel hineinzubringen, Krisen hineinzubringen, Katastrophen in dein Leben zu bringen. Er möchte, dass du von dem Weg abkommst, dass du zweifelst, Gott ist nicht mein Vater. Wenn Gott mein Vater wäre, würde sich ganz anders um mich kümmern. Du kennst auch diese Geschichte von Hiob. Verstehst du, der kann an Gott glauben, aber nimm ihm das und jedes weg und du wirst sehen, der wird dir absagen. Ich möchte einfach auf dein Erbe, das du dich besinnst. Und dein Erbe ist dir auf Lieblichste zugefallen. Du hast dieses Zeugnis. Du weißt vielleicht heute jetzt ganz genau, mein Leben gehört Gott. Ich bin in seine Hände gezeichnet und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Lass dir das nicht nehmen. Lass dir das nicht ausreden. 1. Mose 26, eine schöne, interessante Geschichte. Das ist die Geschichte mit dem Isaak. Und im gelobten Land kommt eine Hungersnot. Und das ist ja vom Teufel. Was macht die Hungersnot? Die Hungersnot möchte den Isaak nach Ägypten bringen. Dort gibt es Brot. Eine Hungersnot band sich an. Der Teufel will, dass du das Land der Verheißung verlässt. Der Teufel arbeitet daran, dass du nicht auf dein Erbe verlässt und sitzt und sagt, das ist und hier bleibe ich. Der Teufel möchte ständig daran arbeiten. Verlass die Gemeinde, verlass deine Familie, verlass deinen Pastor, verlass dein Zuhause, verlass dein Land. Und er versucht immer wieder, dich zu entwurzeln. Und entwurzelte Menschen sind verführbare Menschen. Die werden verführt, wenn du keine Heimat hast, kein Zuhause. Wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist, dann hängst du dich hinter jedem her und rennst hinter jedem her. Das ist mein Vater und das könnte auch sein. Verstehst du? Ich sehe auch so ähnlich wie er aus. Er will, dass du woanders lebst und nicht da, wo Gott dich hingestellt hat. Und das war mit Isaak diese Situation, wenn wir hier lesen, die 1. Mose 26. Weißt du, dass er Gott in Frage stellt. Und dass die Philister machen ihm streitig das Land, verstopfen seine Brunnen. Also du sollst deinen Glauben an deine Berufung verlieren, an deine Existenz, an deine Reinheit. Ich bin Kind Gottes. Ja, die in Ägypten haben Brot. Und lass uns nach Ägypten gehen. Der Teufel versucht immer wieder, durch Hungersnöte Menschen zu verführen. Dass er nach menschlichen Lösungen sucht, durch Schwierigkeiten, durch Spannungen, durch Krisen. Dass du nach menschlichen Lösungen suchst. In Ägypten. Ja, in Ägypten habe ich gehört. Und schon bist du im Zugzwang. Alle gehen nach Ägypten. Und was machst du als Frommer? Du sagst, ich bleibe hier im Land. Hier hat Gott mich hingestellt. Das ist mein Land. Das ist das Land, das Gott mir gegeben hat. Die Not ist oft eine Versuchung Satans, dass wir nach menschlichen Lösungen greifen und menschliche Lösungen suchen. Verstehst du das? Und der Teufel versucht immer wieder, etwas in unser Leben hineinzubringen, dass wir einfach diese menschliche Lösung suchen. Ach, Ägypten oder in Amerika oder in Australien oder in Neuseeland oder in Russland, nach Sibirien. Verstehst du? Irgendwann, wir suchen woanders, aber bloß nicht da, wo wir zu Hause sind, wo Gott uns hingestellt hat. Ich möchte dich abhalten, nach Ägypten zu gehen. Bildlich gesprochen. Weltmenschen können nichts anderes. Sie müssen gehen. Sie müssen suchen, wo können wir leben, wo können wir existieren. Und dann, wenn ich weiterlese in Vers 2 bis 3, das hat Gott gewarnt, den Isaak. Geh nicht hinab nach Ägypten. Bleib in dem Land wohnen, das ich dir versprochen habe. Halte dich dort als Fremde in diesem Land auf. Geh nicht nach Ägypten. Also, lass dich nicht manipulieren, überreden. Bei uns ist der Heilige Geist, verstehst du? Und bei uns ist das Feuer. Und bei uns geschehen Zeichen und Wunder. Weißt du, der Teufel versucht dich dazu verführen und zu manipulieren. Du musst unbedingt zu uns kommen. Da ist was los. Beim zweiten Chorus liegen sie alle auf dem Boden. Oder was weiß ich, unterm Tisch. Oder, ja, diese heilige Rolle oder was die Pfingstler mal, wie sie genannt worden sind, die haben gesagt, ja, da muss man nur ein paar Takte Musik spielen und singen und dann ist man schon überwältigt von der Herrlichkeit Gottes. Aber weißt du, wie wirkt Gott? Das ist die große Frage. Nicht, dass man sich auf den Boden wälzt oder Purzelbäume schlägt oder was weiß ich, sondern in der Stille, in der Ruhe ist der Heilige Geist. Zieht nicht nach Ägypten. Ich habe dir gesagt, hier sollst du bleiben. Ich will mich in deinem Leib, in deinem Körper, in deiner Seele, in deiner Familie, in deiner Gemeinde mich offenbaren. Ich will mit dir sein und dich segnen, hat Gott zu diesem Isaak gesagt. Denn dir und deinen Nachkommen gebe ich all diese Länder und erfülle den Eid, den ich dem Vater Abraham geleistet habe. Lasse deine Erbe nicht abspenstig machen oder abholen und was auch immer ist. Behalte dein Erbe. Behalte dein Erbe. Das ist das Land, wo Gott mich hingestellt hat. Vers 6. Und Isaak blieb in Gera. Hier, er blieb im Negev, dort an dieser Karawanenstraße. Und ich halte aus, alle gehen vorbei, alle pilgern nach Ägypten, weil es dort Brot gibt. Und die kommen, kauen wieder zurück. Und ich bleibe hier. Verstehst du? Und Isaak blieb also in Gera. Du darfst dich nicht von fremden Leuten irritieren lassen, von anderen. Gott muss dich führen und Gott muss mit dir sprechen. Gott muss sich dir offenbaren. Geh nicht auf das Geschwätz anderer Leute. Und das ist, was ich hier sagen möchte mit Ägypten. Was die Leute dir erzählen. Lass dich nicht ablenken. Lass dich nicht nerven von diesen Leuten. Ja, wir gehen nach Ägypten. Und du, Isaak, du bleibst hier mit deinem Gesindel. Du. Weißt du, Gott will, dass du bleibst. Kontinuierlich. Und der Herr Jesus sagt ja in Johannes Evangelium, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viele Frucht bringen. Dieses Bleiben. Aber der Teufel möchte dich belästigen, zu dir, ja, komm mit nach Ägypten. Das ist gerade eine geschickte Sache. Alle wandern aus und du wanderst nicht aus. Gehe deinen Weg weiter. Das ist meine Botschaft hier. Lass dir dein Erbe nicht vermasseln. Lass dir dein Erbe nicht ausschwätzen. Lass dich nicht vom Weg abbringen. Und der Teufel versucht, so leicht einen vom Weg abzubringen. Weißt du, 3 Wochen gibt er dir Ruhe. Aber in der 4. Woche, da greift er dich massiv an. Dann kommen die Krisen, da ist die Hungersnot da oder die Trockenheit. Lass es nicht aufhalten. Und lass dich auch nicht aufhalten durch Mitleid. Der Teufel versucht uns aufzuhalten mit Mitleid. Das Gleiche ist, was Jesus erzählt hat vom barmherzigen Samariter. Weißt du, der Samariter, der hat keine feste Religion. Aber der Jude, der Priester und der Levit, die lassen sich nicht abhalten von dem, der unter die Räuber gefallen ist. Die Frage ist, wer ist dein Nächster? Und die Sache geht hier. Aber der Priester geht in seinen Gottesdienst. Der Levit geht zu seinem Tempel. Der lässt sich nicht abhalten. In aller Liebe. Weißt du, du siehst die Nöte und der Teufel versucht durch Nöte einen vom Weg abzubringen. Ja, wir müssen dem armen Kerl helfen. Ich kann mir vorstellen, was der Jude gedacht hat, der Priester oder der Levit. Wäre er bloß nicht runtergegangen, denn in der Bibel heißt es, er ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Wäre er nur nicht weggelaufen. Er wusste, dass er Räuber sind und so weiter. Wäre nicht weggegangen. Wir haben manchmal so viele Argumente und ja, so viele Thesen, die uns abbringen. Ich muss hier helfen, ich muss hier helfen. Weißt du, Gott hat mir etwas vor Jahren mal gesagt. Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du tust viel zu viel. Wir sollten vielleicht zuerst einmal in dem bleiben und dem uns entfalten, wo Gott uns hineingestellt hat. Wir sollen Menschen helfen. Aber der, guck mal, der hat sein Geld ist losgeworden, sein Esel, sein Wein, sein Öl, so lieb er, wie er war. Mitleid ist oft, wie der Teufel uns vom Weg abbringt. Ich will dir nur helfen, nicht zu religiös zu sein. Ich muss der ganzen Welt helfen. Du bist nicht Mutter Teresa und Mutter Maria. Gott will, dass wir sicher wohnen, dass wir das tun, was wir tun können. Und wenn wir tun, helfen können, dann helfen wir. Und sollen auch helfen, aber uns nicht aufhalten lassen. Gott muss uns sagen, hier solltest du helfen. Das ist der Weg. Verstehst du? Nicht, da ist eine arme Frau, dort ist ein armer Mann, dort gibt es einige Flüchtlinge und dort gibt es Arbeitslose. Weißt du, Gott muss speziell uns den Weg zeigen. Hier sollst du helfen. Der Frau, der Mann. Und dann bist du auch effektiv. Und dann verausgabst du dich nicht. Und dann reifst du auch in dem, was du tust. Nicht, dass du dann erschöpft bist und viele Christen sind am Burnout, sie sind ausgebrannt, sind leer. Warum? Weil sie sich verausgaben. Und der Teufel weiß, wie er dich ausnehmen kann. Und dass du dein, gar kein Geld mehr hast für dich persönlich oder dass du keine Zeit mehr für deine Familie hast. Ich habe in Stuttgart einen Fall gehabt, ein Bruder, der hat Gott treu gedient, aber seine fünf Kinder, ist kein einziges Kind den Weg des Glaubens gegangen. Und der hat gebetet, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden, steht in der Bibel und immer hochgehalten, du und dein Haus. Und dann habe ich irgendwo mal einer seiner Söhne besucht und mit ihm gesprochen, sagte, weißt du, euer Vater betet für euch und euer Vater will euch in der Gemeinde haben und er möchte, dass ihr Gott nachfolgt. Dann sagte Bruder Maltudis, wir haben Gott lieb. Wir lieben den Herrn Jesus innerlich, aber unser Leben wurde durch die Gemeinde kaputt gemacht. Mein Vater ist nur meine Mutter sind nur in den Gottesdienst gerannt. Sie haben für uns Familie keine Zeit gehabt. Wir wollen auch mal wie die anderen mal spielen und mal ausgehen oder dies und jenes. Die Gemeinde hat unser Leben aufgefressen. Und da kam, das war nach Kriegszeit, dann hat der Mann erzählt mir und gesagt, da kamen die Leute und wir haben alles den Geschwistern gegeben und wir mussten im Zimmer schlafen, oft dann zusammengefercht, damit die Gäste wieder Platz haben. Also die Gemeinde hat unser Leben kaputt gemacht. Und die Gäste, die dort waren, die haben alles aufgegessen und wir haben nicht einmal ein Stück vom Kuchen mehr gekriegt. Weißt du, und da, wir fragen uns, warum ist so manches Kind gläubiger Eltern nicht im Gottesdienst? Warum? Die Christen sind selber schuld. Weißt du, wir sind zuerst mal für unsere Familie da. Dann sind wir für ja, den näheren Kreis und so weiter. Wir sollen dienen, wir sollen helfen, aber dein Haus muss zuerst bedient werden. Du und dein Haus. Ich will nur sagen, verausgab dich nicht. Und der Teufel versteht, ja, wir haben Gäste. Das kann sein, dass du einmal, zweimal Gäste hast. Aber wenn das permanent immer der Fall ist, das ist das Faul in der ganzen Geschichte. Der Teufel will dich mit Sorgen über den Alltag und so weiter krank machen, über deine Gesundheit und bedrängt dich. So wie dieser Isaac in Gera. Er wurde bedrängt. Guck mal, die gehen alle und du bleibst hier. Und du bleibst hier. Und du bleibst hier. Isaac blieb hier. Alle sind weitergezogen. Alle sind weitergegangen. Er blieb da, wo Gott ihn hingestellt hat. Und er hat gesagt, bleib, ich will dir die ganzen Länder geben. Ich will dir dich segnen. Ich will die Verheißung von Abraham in deinem Leben erfüllen. Und wir haben von Gott einige Verheißungen. Und Gott möchte diese Verheißungen in unserem Leben erfüllen. Aber wir müssen konstant bleiben, da wo er befohlen hat. Er blieb dort. Er hielt die Position. Isaac musste dort ja Bedrohung durchmachen. Seine Brunnen wurden ständig zugeschüttet und immer wieder graben und immer wieder graben. Dann haben sie sich über seine Frau erkundigt und die Rebekka muss eine tolle Frau gewesen sein. Und wer ist es und wo kommt sie her? Und weißt du, kennst ja, die Heiligen haben Probleme gehabt mit ihren Frauen. Ja, meine Schwester ist es, Abraham ist und so weiter. Auch hier, meine Schwester. Frau ist in der Bibel, weißt du, ein ganz bestimmtes Thema. Frau ist in der Bibel ein Bild für die Seele. Und der Teufel erkundigt sich gerne nach deiner Seele. Er ist der Psychologe. Wie geht's deiner Seele? Verstehst du, das ist die Frau. Wo es in der Bibel immer wieder geht, um die Frau. Die Seele ist dir anvertraut. Deshalb halte, was du hast, behalte eine reine Seele, eine edle Seele. Nicht, das ist meine Schwester oder mein Bruder. Du hast von Gott die Seele anvertraut bekommen. Wir sind für die Seele verantwortlich. Deine Frau. Oder könntest du umgekehrt nehmen, dein Mann. Aber das ist die Seele. Die Seele. Über die Seele verfügst du genauso wenig, wie du über die Frau verfügst. Es ist eine Leihgabe. Und wir sind verantwortlich. Was hast du aus dieser Seele gemacht? Sei lieb zu ihr, zu deiner Seele. Wir sind für unsere Seele verantwortlich. Was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen und Schaden an unserer Seele nehmen? Diese Geschichte, hier kommen wir ein bisschen näher an der Sache ran. Viele haben Hemmungen, ihren Glauben auszuleben. Verstehst du, das ist wie die Seele zu entfalten, glücklich zu sein und wenn ich weiter in der Bibel lese, der Isaac, der hat sich mal mit seiner Frau, mit seiner Rebekka amüsiert. Und da haben sie durchs Zelt rübergeguckt und gesehen, wie er sie küsst und wie er lieb hat. Weißt du, die spürten dort, er hat seine Frau dort lieb, seine Seele. Jetzt mal seine Seele, die gute Seele. Aber viele Christen leben das nicht aus, was die Seele ihnen gibt. Sie schämen sich. Aber Isaac war ein Gesegneter und blieb ein Gesegneter, hat weiter Brunnen gegraben, hat weiter seine Seele geliebt, seine Rebekka. Und ja, sich an den Verheißungen festgehalten, die Gott gegeben hat, weiter Brunnen gegraben, bis die Philister aufgegeben haben. Vielleicht kommst du auch komisch für die Welt vor. Du liebst deine Seele, verstehst du? Du kümmerst dich um deine Seele. Deine Seele ist dir wichtiger wie Reichtum, wie Titel, wie Erfolg, wie all das, was der Teufel dir verkaufen möchte. Wenn du gesegnet werden willst, musst du dort sein und das tun, was Gott gesagt hat und was Gott befohlen hat. Und mit dem hantieren, was er dir gegeben hat. Bleib da, bleib im Lande und nähere dich redlich. Weißt du, was das alles auch heißt? Wir würden gerne auswandern. Es mag frustrierend gewesen sein für diesen Isaac. Es wird immer trockener, immer leerer, immer schwächer. Alles wird knapper. Aber der Befehl Gottes ist wichtig. Weißt du, der Teufel versucht, einen so zu piesacken, wie es nur geht, damit du ja wegläufst und ja nach Ägypten gehst. Geh nicht nach deinen Eindrücken und nicht nach deinen Gefühlen. Egal, was du siehst, auch wenn es jetzt weniger wird, Gott hat es befohlen, hier zu bleiben. Und du wirst sehen, jetzt zum sechsten Mal schütten sie meinen Brunnen zu. Und er hat weitergegraben, ein siebtes Mal. Gib nicht auf, grab weiter, arbeite weiter und lass sie gehen, wenn sie gehen wollen. Aber du bleib in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Und Gott sagt, ich werde dich und deine Nachkommen segnen. Dich und deine Nachkommen segnen. Aber da musst du etwas tun dafür. Einfach reifen und eine reife Perle werden, eine schöne Perle werden. Dein Leben muss sich qualifizieren, veredeln. Isaac blieb, wo er war. Auch wenn die anderen gesagt haben, du bist ein Narr, du bist dumm, dass du hier bleibst. Er behielt die Nerven, er behielt die Ruhe, er blieb. Und er hatte ja die Wahl, er hätte gehen können, keiner hat ihn gehindert, aber er blieb trotzdem, weil Gott es wollte, er blieb bei seiner Entscheidung. Bewahre dein Erbe, bewahre das, was Gott dir anvertraut hat, was er dir gegeben hat, was in deinem Leben gewachsen ist und wie es gewachsen ist. Er hatte die Wahl, an Gott zu glauben und nicht zu glauben, zu tun und nicht zu tun. Er blieb bei Gott. Und er ging nicht nach den Gefühlen. Ein großes Problem im christlichen Leben sind die Gefühle. Dass wir nach Gefühlen gehen. Also ich fühle, dort ist schönes Wetter. Dort ist der Segen Gottes. Dort ist die Herrlichkeit des Herrn. Nein, geh nicht nach Gefühlen. Gott ist immer dort, wo du bist. Und die Herrlichkeit ist dort, wo du bist. Und der Sieg ist da, wo du bist. Du bist derjenige, der hier den Unterschied macht. Es ist eine Schwierigkeit. Weißt du, zu bleiben, weglaufen ist das einfach, aber zu bleiben, einfach konstant zu bleiben, weiterzumachen. Ich will dich hier segnen, hat Gott gesagt. Ich will dich hier segnen. Und Gott hat es versprochen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Brot ist knapp, Wasser ist knapp, die Geschäfte laufen nicht mehr so. Also, ich will dich segnen. Wir dürfen uns nicht nach den Gefühlen uns drauf verlassen. Weißt du, Gott hat sein Wort gegeben und sein Wort ist wichtiger als das, was ich fühle und was ich denke und vermute. Ich will dich segnen, aber das Gegenteil ist der Fall. Und wir müssen lernen, im Gegenteil zu leben, trotzdem weiterzumachen. Hier bin ich im verheißenen Land, was ich drüben bekomme, was ich drüben erlebe, das weiß ich nicht. Aber hier ist doch nur Dürre und Hungersnot und Schwierigkeiten und Spannungen und Stress und Ärger und ja, Beleidigung und Verachtung, Verfolgung. Bleibe, höre auf die Stimme Gottes. Das ist, wie du dein Erbe bewahrst, deine Linie bewahrst, koscher bleibst und dich nicht vermischt. Er ging nicht nach diesen inneren Stimmen. Weißt du, wir glauben an die innere Stimme. Und wir sollen an die innere Stimme glauben. Und die innere Stimme ist wichtig. Aber wir müssen wissen, woher die innere Stimme kommt. Manches kommt auch aus dem Bauch. Verstehst du? Oder du hast zu viel Erbsen gegessen. Und dann stößt auf. Nein, wir müssen wissen, wo kommen die inneren Stimmen her? Wer inszeniert sie? Wer gibt mir diese Information? Der Heilige Geist? die Geister, die Menschen, das Umfeld, die Leute, die ein- und ausgehen an der Karawanenstraße dort, die zu berichten und sagen, guck mal, Ägypten, wie toll Ägypten ist. Und Ägypten war reich, toll und gesegnet und mächtig und stark. Und das verlockt. Und es verlockt immer das Große, diese Pyramiden. Die gab es schon damals. Du sollst nicht auf alle Informanten hören. Frag dich, wer informiert mich? Mitten in der Dürre, hier 1. Mose 26, begann er zu sehen, dieser Isaac mittendrin in der Schwierigkeit, um Leid, in Problemen, fing an zu sehen. Und da heißt es, und in diesem Jahr, als er trotzdem, trotz der Trockenheit, trotz der Hungersnot zu säte, da heißt es, und der Herr segnete ihn, und der Mann wurde reicher und reicher, bis er sehr wohlhabend war, so dass die Philister ihn beneideten. Der Herr segnete ihn hundertfältig, weil er in der Not säte, weil er in der Not investierte, weil er in der Not was unternahm, weil er in der Not handelte, was auch immer ist, und der Herr segnete ihn hundertfältig. In einem Psalmwort heißt es, die mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Oder die in Zeiten der Not sehen, sie werden mit Freuden ernten. Genau das war hier. Er lebte nicht nach den Informationen, was sein Gefühl ihm sagte, die Hitze, das Wetter, die Umstände, sondern was der Herr ihm gesagt hat. Mach weiter, gib dich nicht auf. Er schaut auf Gott und nicht auf die negative Situationen, die er gerade durchläuft und durchmacht. Und wir sollten nicht auf die Engpässe unseres Lebens schauen, was wir gerade durchmachen. Wir sollen dennoch so tun, als keine Not da ist. So tun, als wenn keine Krankheit da ist. So tun, als wenn keine Anfechtung da ist. So, er macht trotzdem weiter, genau wie er im Rhythmus gewohnt war. Jetzt ist Saatzeit, jetzt werde ich aussehen wieder. Auch wenn wieder alles vertrocknet und die Vögel alles fressen, mag sein, der Herr segnet. Und der Herr segnet ihn hundertfältig. Er bleibt fest. Er ließ sich nicht vom negativen Menschen überreden, von negativen Gefühlen oder von seiner Frau, diese Seele, beim Hiob, auch diese Seele, sag doch deinem Gott ab. Verstehst du, auch die Seele hier wieder. Und Hiob sagt, nein, er sagt zu seiner Seele, Frau, wir haben das Gute empfangen vom Herrn, wir nehmen auch das Negative vom Herrn. Wir machen weiter. Er ließ sich nicht von den Ungläubigen überreden. Er wusste, hier bin ich noch, auch wenn ich am Grenzort bin, in Gera, aber ich bin hier noch im Willen Gottes. Und das hat sich ausgezahlt. Und ich sage euch, liebe Geschwister, es zahlt sich aus, wenn wir treu bleiben an dem Platz, wo uns Gott hingestellt hat. Es geht mal auf und es geht mal ab, auf und ab. Das ist das Leben. Aber wichtig ist, dass wir bei der Sache bleiben. So, ich diene schon Gott eine ganze Weile und ich zähle nicht mehr die Jahre, weil ich denke, das ist interessant. Jeden Tag erlebe ich was Neues, erfahre ich was Neues. Und das zahlt sich aus, hundertfältig. Denkt, das Wort hundertfältig kommt ein paar Mal in der Bibel vor. Da kommt der reiche Jüngling und der Herr Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast und gibst den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel finden. Und dann kommt Petrus und sagt, ja Herr, und wir haben alles verlassen. Was kriegen wir dafür? Wir haben alles verlassen, Vater und Schiff verlassen und die Netze verlassen. Was kriegen wir dafür? Dann sagt der Herr Jesus, das ewige Leben und hundertfältig noch dazu. Verstehst du? Hundertfältig Vater, hundertfältig Netze, hundertfältig Schiffe und was auch immer ist. Du bist gesegnet, wenn du um Jesu Willen etwas tust. Ja, das zahlt sich aus. Die Philister haben Wut gehabt auf ihn und seine Brunnen zugeschüttet, aber der Herr vermehrte ihn. Die Leute können machen, was sie wollen. Wenn der Herr mit einem ist, gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Ist kein Kraut gewachsen. Der Segen Gottes lässt sich nicht aufhalten. Auch wenn es so aussieht, er sieht so aus. Wieder in Brunnen zugeschüttet. Die haben wieder mein Haus angezündet. Oder die haben wieder ein Schaf gestohlen. Gib nicht auf. Der Erbe Gottes oder die Erbschaft Gottes ist eine Vereinbarung zwischen dir und Gott, zwischen dir und deinen Vorfahren. Gott hat dem Vater Abraham verheißen das Land und das gilt euch und euren Kindern. Auch der Heilige Geist ist eine Verheißung. Weißt du, Petrus predigt die Pfingstpredigt und sagt, euch und euren Kindern und so viele wie der Herr noch hinzutun gilt die Verheißung, dass ihr den Heiligen Geist empfangen werdet und werdet in Sprachen sprechen. Gottes Zusagen sind Gold wert, unbezahlbar. Wenn ich dran denke, die Welt steht vor einer globalen Krise wieder, weißt du, so Finanzkrise, was auch immer ist. Wenn ich habe noch diese Tage gelesen, also ein Frühstücksei hat 7 Pfennige mal gekostet vor der Wirtschaftskrise 1923. Am 6. August 1923 kostete ein Ei schon 923 Mark, Reichsmark, verstehst du? Und es geht weiter. Ein paar Tage später, am 27. August, kostete ein Ei schon 17.500 Mark. Das, was vorher noch 7 Pfennig gekostet hat. Und dann später, am 17. September 23, kostet das Ei 2,1 Millionen Mark. Und am 15. Oktober hast du eine Schubkarre gebraucht, um dein Ei zu kaufen. Das hat 227 Millionen Mark gekostet. Du siehst also, das ist Inflation. Und es könnte weiter steigen. Und wir stehen vor solcher Inflation. Und da heißt es jetzt, was machst du? Geldentwertung kommt mehr und mehr. Diese Inflationszunahme, wir stehen vor solchen Dingen. Weißt du, wir reden so schön. Diese kanadische Außenministerin ist abgereist, weil dieser Vertrag der Europäer haben nicht mitgemacht. Da irgendwo so ein kleines Völkchen in Belgien sagt, nein, wir machen nicht und können keinen Vertrag mehr unterschreiben. Du siehst, es kriselt, in Europa kriselt. Kannst hingucken, wo du willst. Dieses Reich wird uneins sein. Wer nicht erlöst ist, der wird die Zeichen der Zeit nicht verstehen, der wird sich beirren lassen. Aber Isaac vertraut dem Herrn. Inflation, Krisen, was auch immer ist, er schläft weiter, er lässt sich nicht einlullen, einschläfen und beruhigen. Jetzt, ja, wir können nichts dagegen tun. Nein, er grabt einen Brunnen nach dem anderen. Er sät und erntet hundertfältig. Verstehst du, Gott segnet sein Kind. Gott segnet seine Leute. Glaub nicht alles. Wenn alle fliehen, bleibe du im Lande. Verstehst du? Und ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Ihr werdet das alles hören. Und heutzutage hörst du nur diese Nachrichten. Egal wo. Gott sagte, bleibe. Hör auf den Heiligen Geist. Und tu das, was du tun kannst. Und lass das, was du nicht tun kannst, bleiben. Wir sollten auch Zivilcourage haben, Dinge zu lassen. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist nicht mein Geschäft. Dein Brunnengraben. Und Isaac war ein Spezialist, ja, im Brunnengraben. Er war ja qualifiziert, als er hätte eine Firma aufmachen können. Brunnengräber. Die Hölle tobt, wenn du in deiner Berufung bleibst. Wenn du dich nicht von deinem Weg abbringen lässt. Wenn du dich nicht aufgibst. Die Philister werden böse, ärgerlich und eines Tages ziehen sie ab und du hast lebendiges Wasser. Der Heilige Geist weiß, was das Beste für dich ist. Da heißt es in 1. Mose 26, Vers 26 und folgende Versen, dieser Abimelech wollte plötzlich einen Bund mit ihm schließen. Du bist so gesegnet. Also schließ mit uns einen Bund. Und du siehst jetzt, plötzlich kommen die, die deine Feinde waren, deine Widersacher waren, die kommen zu dir her und sagen, wir wollen mit dir einen Bund schließen. Du bist ein Gesegneter. Du bist nun mal der Gesegnete Gottes. Auch heute, jeder, der an Jesus Christus glaubt, deine Feinde werden sehen, dass du ein Gesegneter bist oder eine Gesegnete. Im Angesicht deiner Feinde will ich den Tisch decken. Interessiere dich nicht für die ungesegneten Menschen. Geh deinen Weg weiter. Mach deine Arbeit. Der Gesegnete hat den Schlüssel in der Hand. Der weiß, was zu tun und zu lassen ist. Der weiß, wie man sich verhält und wie man sich nicht verhält. Auf seinem Leben lag der Segen Gottes. Der Segen des lebendigen Gottes. Der Segnende, weißt du, der gibt immer mehr, als du brauchst. Und er erntete hundertfällig und wurde reicher und reicher und reicher. Der Herr segnet, wenn wir mit ihm Schritt halten. Wenn wir in seine Spur gehen und so verhalten, wie er es haben möchte. Wenn du gesegnet werden möchtest, folge seinen Anweisungen. Und zwar persönlich. Jeder Mensch ist anders veranlagt, anders berufen. Gott hat zu Abraham anders geredet, zu Jakob anders geredet, zu Moses anders geredet. Und Gott redet zu dir auch individuell. Und ich kann nicht zu dir kommen und sagen, Schwester, der Herr sagt das und das zu dir. Nein, das muss er mir persönlich sagen. Und ja, wir müssen selbst die Stimme Gottes kennenlernen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und nur so lebst du ein übernatürliches Leben. Nur so erntest du hundertfältig, wenn du auf die Stimme Gottes hörst. Und dann stellen sie sich übernatürliche Ereignisse von selbst ein. Da musst du nicht groß kämpfen. Jetzt mittendrin in der Dürre, in der Hungersnot, du siehst dein Getreide. Und die Leute lachen aus und sagen, was machst denn du jetzt? Verstehst, das lohnt sich nicht. Doch, die Treue lohnt sich. Die Treue zahlt sich aus. Und die Ereignisse stellen sich dann ein. Du musst klug sein und du musst wissen, was, wo, wann getan werden muss und soll in deinem Leben. Hundertfältig. Weißt du, was das bedeutet? Du gibst 10 Euro mal 100, was das plötzlich ergibt. Es sind oft Kleinigkeiten, die Gott segnet. Weißt du, da müssen nicht gleich 1000 Euro sein. Nein, gib lieber 1 Euro, aber das mit dem Herzen, mit der Seele. Und du wirst erstaunt sein, wie Gott einen segnet. Wir müssen die Zusammenhänge erkennen und sehen. Das Natürliche und das Übernatürliche hängt zusammen. Die Ungläubigen werden sagen, hier geht es nicht mit rechten Dingen bei dem zu. Hundertfältig erntet er. Das ist nicht normal. Verstehst du? Das ist nicht normal. Du darfst dich auf diese Geschwätz der Leute dich nicht verlassen und nicht hören. Auch ihre Kommentare, vergiss sie. Verstehst du? Denn wenn du Gott dienst und Gott vertraust und mit Gott gehst, dann geht es bei dir nicht mehr mit rechten Dingen zu. Das ist übernatürlich. Verstehst du, du wirst überrascht. Genieße dein Leben. Die Bibel sagt, wer da hat, dem wird es gegeben. Und wer da nicht hat, dem wird sogar noch das genommen, was er hat. Du kannst nichts dafür, dass du gesegnet bist. Und ich sage dir, Bruder, Schwester, du musst keine Komplexe haben, wenn du gesegnet bist. Verstehst du, da musst du nicht gleich dich bücken und klein machen und bescheiden machen und Lumpen anziehen und durchlaufende Schuhe tragen. Verstehst du? Du musst dich nicht entschuldigen. Und so viele Christen laufen mit Schuldkomplexen rum. Das darf ich nicht. Verstehst du? Nein. Zeig, dass Gott dich segnet, dass du ein Erbe bist. Wir sind Kinder Gottes und wir sind Erben Gottes. Du darfst ruhig dein Leben genießen und deine Kinder weiter die Sache vererben. Erbschaften sind Vermächtnisse. Du hast sowieso nichts getan für dein Erbe. Verstehst? Der Vater hat geglaubt und der Vater hat gebetet, der Vater hat gearbeitet und der Vater hat es dir weitergegeben. Und die Verheißung geht auf dich und deine Kinder weiter. Weißt du, wir sind nur die Genießer. Heute geht es wie um das geistliche Vermögen. Du kannst bei Gott etwas erben. Vielleicht menschlich hast du keinen reichen Onkel in Amerika, dass plötzlich das Testament eröffnet wird und dass du gesucht wirst, verstehst, der Erbe, der große Erbe. Aber wir haben Jesus, Halleluja, wir haben den in den Himmel und nicht in Amerika. Und dieser Jesus hat uns so viel vererbt. Mit seinem Tod ist so viel Vermächtnis uns zuteil geworden. Deshalb bewahre dein Erbe. Behalte es. Gottes Geist will dich überall zum Reichtum bringen, und zwar geistlichen Reichtum. Nicht, dass du finanziell Millionär wirst oder sonst was, das vielleicht auch, aber nicht unbedingt. Wahrer Reichtum ist innerer Reichtum, seelischer Reichtum, geistlicher Reichtum. Diese Dinge. Weißt du, richtig reich in Gott. Reich in Gott. Und Jesus hat uns reich gemacht. Er hat uns den Zugang zum Reichtum Gottes verschafft. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das Testament ist jetzt offen. Das alte Testament ist nicht rechtsgültig gewesen. Da ist keiner gestorben. Denn das Testament ist erst rechtsgültig, wenn der Tod da ist, vom Erblasser. Und Jesus ist der Erblasser des Neuen Testaments. Und da ist das alte und das neue Testament voll inklusiv. All inklusiv. Und das, was Jesus dir und mir zurückgelassen hat, das ist ein großartiges Erbe. Wir sind Miterben Gottes. Die Bibel spricht von der Offenbarung der Kinder Gottes. Und Abimelech hier in dieser Geschichte beim Isaak erkannte, du bist ein Gesegneter Gottes. Lass uns einen Bund mit dir machen. Zuerst verfolgte ihn, zuerst hasste ihn, zuerst plagte ihn, zuerst verstoppte seine Brüder. Und jetzt will er plötzlich ein Bruder sein. teilhaben. Du siehst, die Leute beneiden dich dann, wenn du gesegnet bist und zwar dich richtig benimmst und einfach deinen Glauben auslebst. Und die merken, der macht keine fromme Sprüche, der hat's. Der lebt richtig seinen Glauben aus. Gläubige, wir sind Menschen von einer ganz anderen Sorte. Ja, wir sind nicht so wie diese ganze Welt, wir stellen uns auch nicht dieser Welt gleich. Und es ist gefährlich, sich dieser Welt gleichzustellen. Wir sollen anders sein und nicht die Welt kopieren. Das ist Inzucht oder Unzucht, geistlich. Wir sollten Persönlichkeiten sein. Ich weiß, mein Vater ist ein Millionär. Dein Vater. Ich werde nie vergessen, ich bin nur deshalb zur Pfingstgemeinde geraten oder gekommen und in der Pfingstgemeinde eigentlich meine Gehversuche auch gemacht. Da komme ich rein, hinten die Treppe hoch, weiß noch wie heute in Augsburg, und da singt Oma und Opa, zwei ältere Herrschaften, die Frau spielt eine Laute und singt, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Das singen sie und hören nicht mehr auf, den Chorus zu singen da. Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Und dann sagt Mutti, noch einmal. Und dann singen sie, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Aber ich habe gedacht, du, die sehen nicht aus wie Millionäre. Die sind einfache Leute. Und später habe ich festgestellt, dass es ein Rentner gewesen, Frührentner, der war bei der Eisenbahn, hat so Spiegel in der Hosentasche gehabt und diesen Spiegel zerbrochen, es kam ihm Blut, diese Quecksilber, und musste sein Blut ausgepumpt werden. Und ja, ist ja Frührentner gewesen. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Du sollst von Gott begeistert sein. Mein Vater, dein Vater. Weißt du, ist er dein Vater oder ist er nicht dein Vater? Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Wir sollen glücklich sein und fröhlich sein. Euer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Durch den Heiligen Geist sagen wir, aber lieber Vater. Das ist im Alten Testament nicht drin. Herrgott, Majestät. Das ist, wie wir die Menschen Gott angesprochen haben. Und manchmal wussten sie nicht einmal, wie man Gott anspricht. Wie heißt er? Ich bin war oder gewesen bin oder was auch immer ist. Keine richtige Bezeichnung für Gott. Und jetzt, wir haben aber, Vater, Daddy. Und du weißt, das ist mein Vater. Mein Vater ist mehr wie ein Multimilliardär. Halleluja. Meines Gold und Silber, sagt er. Alle Himmel können dich nicht fassen, Gott. Und das ist mein Vater. Weißt du, wie reich du bist? Aber du musst diese Gotteskindschaft begreifen. Was ist Gotteskindschaft? Was ist es? Was habe ich, wie erkenne ich diese Werte, dass ich ein Kind Gottes bin? Jeder kann sagen, ich bin ein Jude. Verstehst du? Und da muss man beweisen, dass man ein Jude ist. Und wie erfährt man, dass man ein Jude ist und nicht, dass man von den Wikingern abstammt? Verstehst du? Dein Bluttest, dein Blut beweist es. Und wir sollten das Blut Jesu Christi in unseren Adern haben. Und Jesus sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Und wenn du keinen Teil an Jesus hast, bist du auch kein Erbe. Denn wir sind ja Miterben Gottes. Weil Gott zählt nicht die Masse, was die Masse sagt. Gott ist kein Demokrat. Gott ist ein König. Verstehst du? Und bei ihm zählt auch nicht die öffentliche Meinung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Unsere Abstammung, unsere Kultur ist so wichtig. Wer bist du? Bin ich wirklich ein Kind Gottes? Und das ist für mich ein großes Thema. Ich muss wissen. Nicht, dass die mir sagen, dass meine Mutter sagt, du bist ein Christ. Oder irgendein Heiliger. Nein, ich muss selber wissen, woher auch immer, dass ich ein Kind des Allerhöchsten bin. Und deshalb, die Evangelien fangen immer mit Stammbaum an. Jesus Stammbaum. Das war für die Evangelisten sehr wichtig, für die Urgemeinde sehr wichtig. Der Stammbaum, wo stammt Jesus her? Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Jetzt kommt diese Erbgen in dein Leben hinein. Und die Abstammung ist wichtig. Deshalb der Vaterschaftstest. Wir müssen beweisen, du kannst jeder sagen, das ist mein Vater. Dann die Erbschaft steht auf dem Spiel. Durch die Vaterschaft wird die Erbschaft begründet. Ist der vermutete Vater, dieser Herrgott, der Allmächtige, wirklich dein Vater? Ist er das? Ist er dein biologischer Vater, der richtige Vater, Gott? Und der geglaubte, der erkannte Gott, der verstandene Gott, ist das wirklich dein Vater? Ist der Gott der Bibel, Der Gott von Jesus Christus, ist das wirklich dein Vater? Lass uns darüber nachdenken. Sagen wir zum richtigen Vater, aber lieber Vater. Oder zu irgendeinem Gedankengebilde. Dein Speichel. Wenn beim Vaterschaftstest wird dein Speichel entnommen und untersucht, oder 3 Milligramm Blut. Also, da untersucht, weißt du, was sagst du? Dein Speichel. Was sagst du? Bekennst du dich zu dem Herrn Jesus Christus? Nimmst du ihn an? Und das ist diese Frage sehr wichtig, sehr entscheidende. Dein Speichel. Bist du wirklich ein Eigentum des Herrn? Steht dein Name im Buch des Lebens? Oder glaubst du nur? Die Bibel, Jesus sagt, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Also, so viele möchten sagen, ich beweise, dass ich Kind Gottes bin, die Zeichen und Wunder, die ich tue. Aber die Zeichen und Wunder, die du tust, beweisen überhaupt nichts. Der Simon, der Zauberer, kann auch zaubern. Die Esoteriker und Spiritisten und Okkultisten können auch zaubern. Und der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel holen in den letzten Tagen, verstehst du? Und das ist schon Zauberei. Feuer vom Himmel holen. Freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Und diese Klärung vom Vaterschaftstest hier ist so wichtig, auch im geistlichen Bereich. Weißt du, es geht um deinen Unterhalt, deine Versorgung, deine Erbschaft, dein Sein und Nichtsein. Es geht um deine Ansprüche, dieser Test. Bist du in königlicher Linie? Bist du in der priesterlichen Linie? Was ist mit dir los? Wir sind Erben eines Vaters, des himmlischen Vaters. Viele verschlafen ihre Erbschaft. Die sind es, aber die machen keinen Gebrauch davon. Das ist die andere Seite wieder. Allen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Du lebst in Beziehung zu Jesus und du bekommst seinen Geist, dein Leib wird lebendig gemacht, du bekommst eine andere Linie. In Epheserbrief heißt es, Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen geschenkt wurde. Die Augen müssen geöffnet werden, das innere Auge muss geöffnet werden. Oh, ich bin der Erbe. Ich bin berufen. Ich bin bestimmt, in dieser Segenslinie zu sein. Nicht jeder, der groß und kräftig, stark und rund und dünn und dick ist, verstehst, ist derjenige, der von Gott bestimmt worden ist. Nein, auf den der Geist Gottes ruht. Als der König von Israel gesalbt werden sollte, da waren die ganzen Söhne, 7 Söhne Israels, die gingen alle vorbei. Der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht. Und dann kommt der David rein. Und der ist es. Woher? Weil Gottes Geist Zeugnis gibt. Dem Propheten. Und er sagt, das ist es. So Paulus schreibt im Römerbrief, wie durch einen der Tod in diese Welt gekommen ist, so ist auch jetzt das Leben zu allen Menschen durchgedrungen durch Jesus Christus. So wie da die Sünde den Menschen versaut hat, das Erbe zerstört hat, diese Gene zerstört hat, so kommt jetzt durch Jesus Christus, durch den Sohn der Maria, auch einen Sohn einer Frau, kommt das Leben. Deshalb sagen auch die Katholiken, die Mutter Maria, das ist die neue Eva. Da kommt diese Segenslinie wieder weiter. Du musst wirklich reich in Gott werden, Gottes Erbe sein und dieses Wissen, ich bin's, ich hab's. Nicht die sagen's, sondern es ist tatsächlich so. Römer 8, Vers 17 noch einmal. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, dann sind wir Gottes Erben und sind Miterben Christi. Und das zeigt sich, wenn wir mitleiden, nicht die Zeichen und Wunder wirken, sondern mitleiden, die Kämpfe mitmachen und einfach Jesus durch unser Leben verherrlichen. Das zeigt sich, das Geisteskind du bist. Das große Geheimnis wird sich dann offenbaren, dass du ein Jünger Jesu bist, dass du alles verlassen hast und hundertfältig alles erbst und alles bekommst und das ewige Leben noch dazu. Der Herr Jesus hat alles zurückgelassen, was er vom Vater versprochen hat oder versprochen wurde, hat alles zurückgelassen. Und jetzt kannst du das antreten, dieses Erbe. Es ist für dich da oder so viel, dass du es gar nicht ausschöpfen kannst. Und selbst wenn die ganze Welt sich bekehren würde und alle Christen werden würden, die können das, was Jesus zurückgelassen hat, zurückgelassen hat, nicht ausschöpfen. Diese ganze Fülle, diese Herrlichkeit. Jeder hat Zutritt zu dem Reichtum Gottes. Tritt das Erbe an. Und da musst du gar nicht groß machen. Weißt du, viele Christen beten, oh Gott, gib mir Liebe, gib mir Glauben, gib mir Geduld, gib mir Freude, gib mir dies und jenes. Du sollst aufhören, nur nach diesen Segnungen zu lechzen. Gott will dir Jesus schenken. Und wie viele ihn aufnahmen, in diesem Jesus ist alles drin. Da ist Liebe drin, Geduld drin, Glaube drin, Freude drin, ja, Demut drin, das hohe und tiefe, dieses Mitleiden. Es ist nicht leicht, Jesus aufzunehmen. Es ist leichter, Freude aufzunehmen. Es ist leichter, Frieden aufzunehmen. Aber Jesus, dieses Paket, denn das, da beginnt das Leiden, dieses Kämpfen, dieses Ringen. Wir sind Miterben. Und das versetzt uns in einem ganz anderen Stand, diese Erbschaft. Weißt du, du bist kein Sünder mehr. Und du redest nicht mehr von der Sünde. Weißt du, für dich ist das Thema Sünde tabu. So viele Christen reden noch, was sie früher alles mal gewesen sind, was sie getrieben haben. Weißt du, wenn du von deinem früheren alten Leben noch erzählst und viel predigst, was du im alten Wesen gewesen bist, dass du verherrlichst den Teufel. Wir sollen von der Gnade Gottes reden, von der Fülle im Herrn, von der Schönheit des Himmels, von den herrlichen Verheißungen des Wortes Gottes und uns nicht an der Hungersnot da uns laben. Durch die Erbschaft bist du kein Verlorener, kein Verdampfter, kein Verfluchter mehr. Du bist ein Gesegneter Gottes. Du bist auch kein Kranker mehr. Wir müssen manchmal krank werden, aber die Krankheit ist nicht zum Tode. Die Schwierigkeiten, die wir durchmachen, die sind da, das ist normal. Aber diese Schwierigkeiten bringen uns nicht um. Wir bleiben da, wo wir sind, in Gera, in der Karawanenstadt. Wir bleiben. Und wir bekommen Anteil an Jesus, dem Gesegneten Gottes. Und in der Bibel heißt es einmal, halt dich an dem Gesegneten und du wirst auch gesegnet werden. Halt dich an Jesus. Nicht an ein paar Eigenschaften Jesu. Weißt du, an der Bergpredigt oder ans Vaterunser. Nein, halt dich an Jesus und du wirst gesegnet. Wir bekommen die Segnungen Jesus, seine Siege, seine Kraft, seinen Geist, seine Gaben, seine Ämter, seine Funktionen. Wir kriegen all diese Dinge plötzlich. Jesus bekommt Gestalt in meinem Leben. Wir sind Erben Christi und Miterben Gottes. Der Erbvertrag steht fest, wie viele ihn aufnahmen. Wer Jesus nicht will, der kriegt auch nicht den Vater. Der kriegt auch nicht den Heiligen Geist. Wir müssen also Jesus annehmen. In diesem Jesus ist alles ja, verschlüsselt. Wenn du das hast, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht hier mit diesen ganzen Pins und so weiter, da habe ich große Probleme. Da muss ich immer wieder ständig neue Pins und dann vergesse ich, was war das und so weiter. Wie komme ich wieder rein? Wenn du das nicht, wenn du diese Pin-Worte nicht kennst, nicht hast, dann kommst du gar nicht rein. Da wirst du rausgeschmissen. Da ging es mir eine Zeit lang mit dem Facebook. Da habe ich einfach irgendwas gemacht und dann meinen Pin vergessen. Wusste nicht mehr, wie es war. Und dann ja, kommst nicht rein. Da wirst du sogar gesperrt. Und genau passiert das auch geistig, wenn du dein Pin nicht weißt, nicht kennst. Jesus. Das ist so einfach, aber sehr kompliziert, sehr schwierig. Und da kommst du nicht rein. Da bist du nicht drin im Reich Gottes. Du bist ein Außenseiter. Und dann reagiert der Vater nicht auf dich. Der Vater hört dich nicht einmal. Jesus sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Dein Gebet beim Lazarus. Du hörst mich alle Zeit. Alle Gebete, die Jesus zum Vater hochschickt, die werden gehört. Und was wir in seinem Namen bitten, wird ebenfalls erhört. Aber wenn du diese PIN-Nummer nicht kennst oder das PIN-Wort nicht weißt, bist draußen, bist ausgeschlossen von den ganzen Segnungen, von den ganzen Privilegien, von den ganzen Vorteilen, von den ganzen Vorzügen. Freut euch, dass euer Name im Buch im Himmel angeschrieben ist. Wo die Dämonen nicht hinkommen, wo das nicht mehr vermischt werden kann und besudelt werden kann, sondern du bleibst rein. Dein Name ist heilig dort eingraviert und eingerahmt. Eintätowiert in der Hand Gottes, werde dir bewusst, was der Gläubige in Jesus Christus ist. Du bist ein Berufener Gottes, ein Auserwählter. Und da gibst es nicht her. Du behältst. Du bist ein Begnadigter, ein Begünstigter Gottes. Und weißt du, was es ist? Begünstigt. Überall öffnen sich die Türen für dich. Überall hast du Vorteile, wenn du von Gott berufen bist, von Gott gesegnet bist. Vielleicht am Anfang schlagen die Tür zu, aber Gott macht dann auf der anderen Seite eine andere Tür. Weißt du, Gott hat so eine Drehtür. Verstehst du? So eine Drehtür. Die eine Tür geht zu und die andere geht auf. Für dich gilt ganz andere Realität. Du bist jetzt Kind Gottes. Mit der Wiedergeburt kommt etwas in dein Leben hinein. Du bist eine neue Schöpfung. Ein neues Wunder. Voller Verheißungen. Und du erntest hundertfältig. Bruder, Schwester, begreift, was das bedeutet. Petrus sagt, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Grab weiter, arbeite weiter, sehe, pflanze, trotz der Dürre, trotz der Hungersnot, trotz den Schwierigkeiten, trotz der Krankheit. Und ich habe eines festgestellt, Menschen, die trotz der Krankheit Gott dienen, die werden gesund. Die werden während des Dienstes gesund. Ja, ich erlebe das immer wieder. Fang an zu arbeiten für Gott. Vom Herzen natürlich. Und für Gott arbeitest du nicht nur, wenn du in der Gemeinde was tust, sondern da, wo Gott dich hingestellt hat. In der Nachbarschaft. Fang doch an, in deiner Straße die ganzen Papierfetzen, Zigarettenstümpen aufzuheben. Verstehst du? Die sagen, verrückt. Nein, aber das ist vielleicht ein Dienst, wo niemand macht. Aus unserer Gemeinde von Heilbronn, da ist eine Gruppe mal nach Israel gefahren, die haben eine Vision für Israel gehabt, die wollen die Straßen Jerusalems reinigen. Und die haben angefangen, da oben einen Tempelplatz und überall die Straßen und die arabischen Viertel sind dreckig, wirklich dreckig, und zu reinigen. Da kamen Leute, sogar die Zeitung angeschrieben, da kommen Leute aus Deutschland und die machen Großputz in Jerusalem. Ja, wir denken manchmal nur predigen, beten, singen, das ist unser Dienst. Nein, aber Gott hat ganz andere Dienste. Fußwaschung, ja, oder Kleinigkeit, aber du wirst gesund. Geistlich gesund, wenn du anfängst für Gott was zu tun, egal was. Und du wirst anerkannt, von Gott gelobt und bestätigt, du trittst dein Erbe an. Mein Vater hat Brot die Fülle, hat der verlorene Sohn gesagt. Der hat sich besinnt und sich erinnert, um was es geht. Paulus schreibt hier in Epheserbrief Kapitel 1, Vers 11 und sagt, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt oder wir sind zu Erben gemacht. In ihm, durch Jesus Christus, wir sind zum Erben gemacht. Gottes Werk in Jesus Christus ist, dass dir nicht nur die Sünden vergeben worden sind, dass du jetzt wiedergeboren bist und dann ausgesetzt als Baby, als Findelkind, nein. Wir sind Miterben, wir sind zu Erben gemacht worden. Weißt du, Gott wäre ein grausamer Gott, wenn er dich zum neuen Leben erweckt und dich in diese Welt als Wiedergeborenen hineinstellt und dich hängen lässt. Gott hat alles wunderbar versorgt und vorbereitet, damit du volles Leben hast und volles Genüge hast und dass du Erbe bist. Mein Vater hat Brot die Fülle. Du musst nicht zu den Schweinen gehen, wie der verlorene Sohn. Du musst nicht am Schweinetrog betteln. Sau frisst nicht so viel. Verstehst du? Und gucken, da bleibt vielleicht was für mich übrig. Du bist von Gott erlöst, frei gemacht und du darfst stehen und dein Feld, deine Geschichte einnehmen. Wir sind in eine Familie Gottes hineingesetzt. Wir sind ja viele Brüder, Schwestern und so viele Kinder der Vater hat, so viele Brüder und Schwestern hast du durch Jesus Christus. Ja, aber die sind schwarz, die anderen sind blau, die anderen sind grün, die anderen haben Schlitzaugen, die anderen haben, was weiß ich. Nein, das sind dann unsere Brüder. Und wir sollten auch, wir sind die Familie Gottes. Das ist schon eine Erbschaft. Verstehst du, dass ich weiß, ich bin nicht allein. Wir hängen zusammen, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen. Jeder hat seinen bestimmten Auftrag und keiner nimmt dem anderen was weg. Es gibt genug zu tun. Also ich muss nicht um die Arbeit streiten. Ein Erbe zu sein ist etwas ganz Besonderes, Brüder und Schwestern. Der Erbe. Weißt du, der Erbe, du musst jetzt nicht mehr warten, bis du was jetzt was zufällt, das Erbe ist bereits beim Ausgeteilen. Ich habe mal eine Beerdigung gehabt hier im Heidefriedhof und eine ganz merkwürdige Beerdigung. Für jemand, ja, der nicht in der Kirche war, muss die Predigt erhalten und dann sitzt hinten ein Herr und er schlagt ständig was auf und liest es so und so weiter und es hat sich herausgestellt, es war ein Notar. Der hat verfolgt, denn der Verstorbene hat ein Testament zurückgelassen, wie die Beerdigung sein sollte, was für Blumenschmuck sein sollte, was der Pastor sagen soll und so weiter und was er nicht sagen darf. Das hat er alles mitgelesen, ob das tatsächlich so sich verhält. Und er ist der Testamentvollstrecker. Verstehst du? Und wir haben ein Testament vollstreckt inzwischen. Jesus Christus, er guckt darauf und achtet darauf, dass alles peinlich genau eingehalten wird, dass du das bekommst, was dir versprochen wurde. Euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und so viele, wie der Herr noch hinzutun wird. Du bist Erbe. Deine Kinder sind Erben. Und du solltest, wenn du für deine Kinder, für deine Familie betest, für deinen Mann, deine Frau betest, wen auch immer, für deine Verwandten betest, du solltest im Glauben beten. Die sind auch Miterben mit dir. Denn alle, die mit dir mitfahren und mitreisen, sind schon gesegnet. In dieser Linie. Weißt du, in der Segenslinie, wenn da einer in der Segenslinie drinsteckt, deshalb achte auf dein Erbe und sei bewusst, ich bin gesegnet und mein Haus soll auch gesegnet sein. Und die Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch wenn sie nicht Christen sind, sollen gesegnet sein. Wir glauben immer nur, Christen werden gesegnet. Nein, der Gesegnete bleibt gesegnet und steckt an. Wie lesen wir in der Bibel immer wieder? Die Könige, diese Linien und so weiter, das waren manchmal Spitzbuben, die jüdischen und die israelitischen Könige. Verbrecher, denk an Ahab, denk an viele andere. Salomo, der hat gleich 900 Frauen gehabt. Es ist gleich hinter David. Und Gott hat gesagt, ich nehme das Königreich ihm nicht weg, um Davids Willen. Beim Hiskia, ich nehme das Königreich nicht weg, um Davids Willen. Beim Ahab, dieser Gauner, mit der Isabel verheiratet, verstehst du, und hat Götzendienst nach Israel gebracht, also kein gutes Werk getan. Um Davids Willen werde ich ihm nicht das Königreich wegnehmen. Und du siehst, um deines Willen wird Gott deine Familie, deine Kinder segnen. Ob du das erlebst oder nicht erlebst, spielt keine Rolle. Aber du wirst es mitbekommen, später oder später, früher. Um Davids Willen will ich dich segnen. Wenn aber der Erbe mündig ist, und wir sollten mündig werden, Paulus schreibt hier in Galater Kapitel 3, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und Teil der Verheißung. Ihr seid Abrahams Nachkommenschaft. Wenn du in Christus bist, da gelten dir alle Segnungen von Adam, Noah, die Segnungen von all diesen Menschen, die irgendwo gelebt haben und eine Verheißung Gottes bekommen haben. Da gilt diese Segnung. Die Segnungen Israels, die Segnungen der Apostel, die Segnungen der Heiligen, all diese Segnungen gelten für jeden Einzelnen. Und zwar in der ganzen Fülle. Die Segnungen Davids. Wenn aber, Römer 8, Vers 17 nochmals, wenn ihr aber Kinder sind, so sind wir auch Erben Gottes. Und der Erbe muss mündig werden, reif werden. Und muss einfach so weit hinkommen, dass er das Erbe antritt, um Jesu Willen und annimmt. Wir sind Kinder Gottes und Erben Gottes durch die Gotteskindschaft. Und das hat Konsequenzen. Du musst so leben wie David, so leben wie Abraham, so leben wie Moses. Wir sind die Erben, so leben wir die Kinder Israel, die Gott nachgefolgt sind, gelebt haben. Paulus redet immer in Wir-Form. Wir sind Erben, nicht ich, sondern wir alle miteinander. Mit Freuden, schreibt Paulus in Kolosser Kapitel 1, Vers 12, mit Freuden sage ich Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil des Heiligen im Licht. Wir sind zum Erbteil gemacht worden. Und wir sind hineingepflanzt in diesen Stammbaum, in diese Linie, in diesen Feigenbaum. Und alle Segnungen, die hier in der Bibel verheißen sind, die gelten uns und dir und mir. Wenn du die Erlösung annimmst, nimmst du die Verheißung mit an, die Segnungen mit an. Es gehört dir. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person, ob er jetzt Theologie studiert hat oder nicht, oder ob er groß irgendwie religiös ist. Nein, Gott sieht das Herz an und nicht das Äußere. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ja, der ist ein Studierter und der ist ein Adliger. Der kommt aus einem besseren Haus, der steht aus seiner Familie. Nein, Gott sieht das Herz an. Er sieht das Herz an. So, Gott sieht Jesus in uns. Und wenn Gott Jesus in uns sieht, dann sind wir die Gesegneten Gottes, dann sind wir Erben Gottes. Dann macht Gott zwischen dir und Jesus keinen Unterschied mehr. Als Erlöste sind wir Erben des Allerhöchsten, Kinder des Allerhöchsten. Und der Siegel dieser Erbschaft ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dieses Siegel hast, dieses Siegel des Heiligen Geistes. Paulus schreibt an Titus Kapitel 3, Vers 6, Denn er hat durch Jesus Christus unseren Heiland uns reichlich und überaus reichlich gesegnet und gerechtfertigt und Gnade geschenkt und uns zu Erben der Hoffnung des ewigen Lebens gemacht. Er hat uns gemacht, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist. Und wir haben diesen Unterpfand. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, und das, du solltest haben, jeder, der Jesus annimmt und Jesus Herr nennen kann, nicht nur Herr Jesus, sondern wirklich von ganzem Herzen Herr nennen kann. Er ist mein Herr, ich mache, was er will. Ich tue seine Arbeit, ich bin in seinem Dienst. Wenn das der Fall ist, wenn du Jesus Herr nennst, bist du im Heiligen Geist, hast den Heiligen Geist und freu dich. Der Heilige Geist ist da, auch wenn du nicht in Zungen betest. So manche denken, wenn sie nur in Zungen beten, dann sind sie Wolke Nummer 7. Nein, das Zungenbeten ist nur ein Mittel zum Dienst. Ihr sollt meine Zeugen sein und so weiter. Weißt du, Zungenbeten ist nur, dass du aus einer Verklemmung rauskommst. So viele Leute sind verklemmt und ja, das darf man nicht, sind zu pharisäisch, zu gesetzlich. Wir sind Erben. Und wenn du in Zungen betest, verstehst du, ist wie, für mich persönlich ist wie bei der Sektflasche der Korken, der ist weg und er schäumt. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Weißt du, du bist so begeistert von dem Heiland, von der Güte des Herrn. Ach, Jesus ist so gut, so herrlich und so wunderbar. Und das ist, wie du das Erbe antrittst. Und übrigens, Zungenrede ist die kleinste Gabe von allen Gaben. Die kleinste, die geringste. Und wir machen da als Pfingstler und der Charismatiker große Spektakel. Was weiß ich? Wenn du richtig mit dem Heiland läufst, da kommt der Segen, der Sieg. Das zahlt sich aus. Mach weiter, hundertfältig, wie dieser Isaac, hundertfältig. Du kriegst so viele Segnungen, da sagst du, lieber Gott, ah, hör doch auf. Weißt du, ich habe in Kreuzberg, als wir dort noch in Kreuzberg in der Friedrichstraße waren, da habe ich einen Bruder daraus, weiß ich, Lichtenrade, oder wo er herkam, gehabt, so richtig korpulenter, und wenn er, die Hemden haben immer gespannt bei ihm, und dann betet er, und die Herrlichkeit Gottes war wirklich im Raum, und dann sagt, lieber Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Ja, wenn Gott anfängt zu segnen, dann platzt du unter Umständen. Ja, da hast du gar keinen Auf, kannst nicht mehr auffangen. Ich platze, wenn Gott segnet. Wenn Gott segnet, dann müssen wir wie Petrus der ganze Nacht gefischt und nichts gefangen und dann auf das Wort Gottes fährt er hinaus und fischt und macht einen großen, riesigen Fang. Und dann muss er seine Kollegen anrufen und sagen, komm, schnell rüber, ich schaffe das nicht. Wir haben so viele Fische gefangen. Kommt und hilft mir. Wenn Gott dich segnet, dann profitieren auch die anderen. Wenn Gott eine Gemeinde Erweckung schenkt, dann profitieren auch die anderen Gemeinden von der Erweckung. Verstehst du, wenn Gott einen Menschen segnet, dann wird deine Umgebung gesegnet. Herr, ich platze. Höchste Zeit, dass du platzt. Dass du den Segen Gottes nicht nur für dich behältst, sondern auch die Nachbarn, Kollegen mit reinholst. Verstehst du? Wach über dein Erbe. Ist es so wichtig, dass du dein Erbe wirklich behältst und nicht verluderst und nicht verplemperst, sondern voll ausschöpfst, auch wenn der Feind hinter dir her ist und hier ein Brunnen nach dem anderen verstopft. Römer 8, Vers 16 noch einmal. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht ich rede mir ein, nicht irgendjemand redet mir was ein, nicht ich lerne was auswendig oder sage Bibelsprüche auswendig. So viele sind bekehrt nur aufgrund von Bibelsprüchen. Da steht geschrieben, bekenne deine Sünden, so ist er treu und wahrhaftig, dass er dir deine Sünden vergibt. Es stimmt, aber das muss der Heilige Geist dir bezeugen und nicht nur der Buchstabe. Der Heilige Geist muss dir zeigen, du, jetzt hast du getan, was du tun konntest, mehr kannst du nicht mehr tun, er hat's vergeben. Dieser Schuldbrief ist zerrissen. Wir sind Erben eines reinen Herzens. Von Haus aus haben wir kein reines Herz. Aber wir haben durch Jesus Christus das reine Herz bekommen. Und wir werden Gott schauen. Er gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist lässt uns sprechen, heißt es weiter. Aber, der Geist lässt uns sprechen. Aber, lieber Vater, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde, oder mein Verstand, meine Gefühle, sondern der Geist Gottes lässt dir sagen, aber, lieber Vater, das redest du nicht von dir aus, nicht aus dem Bauch oder nicht aus dem Kopf und nicht über deine Zunge, sondern der Geist gibt es dir auszusprechen. In der Bibel heißt es so, wie der Geist gab, auszusprechen. Total was anderes. Wenn wir einen Vater haben, dann sind wir auch Kinder und der Geist gibt uns auszusprechen. Aber, Daddy, dieser niedliche Name, verstehst du? ein orthodoxer Jude, der würde in Ohnmacht fallen, wenn du herkommst und sagst, Gott ist mein Papa. Ja, wer Jesus nicht hat, der hat Gott auch nicht als Vater. Weißt du, was die Juden, was Jesus zu den Juden sagt? Der Teufel ist euer Vater. Ganz schlimm, verstehst du? Sehr antisemitisch, was der Herr Jesus da loslässt. Weißt du? Und dann hat was Johannes der Täufer predigt, sagt nicht, wir haben Abraham zum Vater, die Axt ist schon an die Wurzel gelegt, wenn ihr nicht Buße tut und umkehrt, werdet alle abgehauen werden. Mein lieber Mann, da muss man aufpassen, wie der Geist gibt auszusprechen. Der Heilige Geist, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wer mit Jesus nichts zu tun haben will, der will auch mit dem Vater nichts zu tun. Und kriegt auch den Vater auch gar nicht hin. Also wer Jesus annimmt, der ist der Gesegnete, der hat Zugang zu Gott. Und dem darfst du ruhig vertrauen. Hundertfältig wird er dich segnen. Durch Jesus gehören wir zu einer anderen Welt, zu der himmlischen, göttlichen Welt, der geistlichen Welt. Ein Geistlicher ist nicht nur, wenn der Pfarrer oder Priester ist oder Bischof ist, sondern ein Geistlicher ist, der im Geist wandelt, im Geist lebt, im Geist redet, im Geist gibt, im Geist dient. Jesus verkündigte den Vater. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Das ist eine Einheit, eine Harmonie. Und erst der Heilige Geist macht uns zu den Kindern Gottes, Römer 8, Vers 15. Mit Christus erben wir so viel. Und jetzt, weißt du, Erben ist schön, Erbe verpflichtet. Du kannst auch das Erbe ausschlagen und kannst sagen, danke, möchte ich nicht. Das ist mir zu heikel. Oder es sind zu viele Schulden. Oder sonst noch was. Verstehst du, das Erbe kannst du ausschlagen. Das Erbe verpflichtet dich auch. Wir sind Erben und weißt du, wir haben einen Auftrag. Johannes Kapitel 20, Vers 21. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nachdem er gesagt hatte, hauchte er seine Jünger an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und wem ihr Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wem die Sünden behaltet, dem werden die Sünden behalten. Puh, das ist ein großer Auftrag, verantwortungsvoller Auftrag. Großartiger Auftrag. Und wir müssen dann Jesus bekennen, so wie der Vater mich gesandt hat. Und weißt du, wozu Jesus in dieser Welt gesandt wurde? Halt dich fest. Am Kreuz zu sterben. Jesus sollte am Kreuz sterben. Das war seine Sendung. Er sollte die Menschheit erlösen. Und dein Auftrag und unser Auftrag ist, auch Menschen die Erlösung zu bringen. Und das ist so wichtig, dass Menschen Erlösung erfahren, dass Menschen nicht Angst bekommen, wenn wir da irgendwo ankommen, sondern die Menschen sollen befreit werden von der Verklemmung, befreit werden von Furcht, befreit werden von Geist, der Krankheit, der Ablehnung und dergleichen. Die Menschen sollen einfach ermutigt werden. Deshalb sind wir da. Wir sind da, um die Menschen zu erlösen, so wie Jesus. Natürlich, du wirst nicht für die Menschen sterben, aber du wirst einen Beitrag leisten. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Nehmt hin den Heiligen Geist und der Auftrag, wo Jesus dann anschließt, ist, wem ihr die Sünden erlässt. Ha. Denkst du nur, der liebe Gott kann Sünden vergeben? Und wem ihr die Sünden behalten, den werden sie auch behalten. Also wir haben einen Lösungsauftrag. Wir können Menschen die von den Sünden lösen, sie ermutigen und sagen, komm, der Herr ist so gut, der Herr liebt dich, der Herr versteht dich, der Herr kümmert sich um dich, der Herr ist für dich und ist jemand, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Wir sollen die Leute ermutigen und Sünden vergeben. Weißt du, zuerst mal, dass wir Vergebung aussprechen und Vergebung leben, ein Leben der Vergebung leben. Wem die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Wir haben noch viel zu vergeben. Deinem Vater zu vergeben, deiner Mutter zu vergeben. Vielleicht wollten die dich gar nicht, verstehst du, die wollten dich abtreiben womöglich oder dich da in eine Babyklappe stecken. Aber Gott hat dich gewollt. Und vergib deinem Vater, deiner Mutter, denn die haben sich am allermeisten an uns versündigt. So lieb, wie sie sind, am allermeisten. Weißt du, obwohl die Mutter alles getan hat, was sie tun konnte, und trotzdem, sie hätte noch mehr tun können, aber ihre Kraft war nicht größer. Sie hat nicht mehr Geld gehabt, keine Möglichkeiten gehabt, verstehst du, wurde vielleicht von ihrem Mann unterdrückt, vieles mehr. Aber vergib ihre Vater und Mutter, das ist das einzige Gebot, das Verheißung hat. Achte auf dein Erbe. Sie haben dich in diese Welt gesetzt und eigentlich mit 12 Jahren bist du selbstverantwortlich. Und kannst nicht mehr sagen, mein Vater, meine Mutter. Ab 12 bist du selbst für dein Leben verantwortlich. Bist religionsmündig. Nicht nur vom Gesetz, sondern wirklich. Deshalb, irgendwann musst du dein Erbe selber entwickeln und selber entdecken und selber anfangen auszuleben. Wir erben das, was Jesus uns zurückgelassen hat. Jetzt müsste ich das annehmen. Und wie heißt von Jesus, als er mit 12 Jahren im Tempel war? Und dann ist er nach Hause gegangen, hat Vater und Mutter geehrt. Weißt du, das war, Jesus musste auch dieses Gebot erfüllen, Vater und Mutter ehren. Und als er den reichen Jüngling vor sich hat, hat er auch gesagt, halte die Gebote. Und dann sagt er, welche? Ja, ehre Vater und Mutter. Ja, das tue ich schon von Jugend an. Und Jesus hat auch das tun müssen. Weißt du, die haben Jesus vergessen. Die Mutter Maria, das war eine Fürsorgerin. Verstehst du? Und jetzt wenden sich die Leute an Mutter Maria und sagen, bitte für uns. Die hat sogar ihren Sohn Jesus vergessen, nicht gemerkt, dass er 3 Tage nicht mit ihr mitläuft. Also das sind die Mütter. Hä? Und Väter. Jesus vergessen im Tempel. Und dann kommen sie zurück nach 3 Tagen und er lehrt im Tempel. Und da heißt es, und Jesus hat sich untergeordnet den Eltern. Und obwohl Josef nicht sein Vater war, das war nur sein Ziehvater. Und er ordnete und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und das ist das Geheimnis, was Gott in unser Leben wirken will. 18 Jahre lang, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Er hat eine ganze Menge zu lernen gehabt, der Herr Jesus. Er hat sich erniedrigt und nahm Knechtsgestalt an. Und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und dann wundern wir uns, woher kommt das alles? Ja, wir kennen seinen Vater, den Herrn Josef. Aber das kam nicht von seinem Vater, sondern es kam vom Heiligen Geist und von Jesus oder vom Gott, dem Allmächtigen. Dein Erbe. Du musst selber dein Erbe antreten und zunehmen an Gnade und Weisheit. Was das immer heißt, was das immer bedeutet. Jesus sagt hier, Johannes schreibt hier, 1. Johannes 5, Vers 1, liebt, also jeder, der Jesus liebt, der liebt auch den, der von ihm stammt. Er liebt auch die Brüder und Schwestern, auch wenn sie ein bisschen komisch sind und ein bisschen mit dem Kopf wackeln und ein bisschen zittern und ein bisschen, was weiß ich, zu flatterig sind oder zu still sind. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, ganz ruhig zu sein. Weißt du, Versammlungen, wo stinklangweilig ist. Da, weißt du, Lesepredigten. Da wird dann Predigt gelesen und nicht einmal richtig gelesen. Verstehst du? Und Lesepredigten. Da sitzt man da und man muss sich auch manchmal sich gefallen, dass jemand etwas erzählt, was mir gar nicht passt. Muss ich auch in meinem Leben so viele Predigten, Konferenzen anhören. Habe gedacht, Mensch, der arme Kerl hätte sich besser vorbereiten sollen. Aber, weißt du, und dann merke ich, wir sind alle von der Gnade Gottes abhängig. Weißt du, wir sind von der Liebe Gottes abhängig und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Lass doch reden, lass doch, wer redet. Und du weißt gar nicht, bei wem das hängen bleibt. Und manchmal die dümmsten Predigten haben die gescheitesten Menschen bekehrt. Denk, Spurgeon wurde nur bekehrt, also dieser große Predigerfürst da in England, der wurde bekehrt. Er wollte einmal in die Kirche gehen, aber ja, da hat es geschüttet, was das Zeug hielt. Und dann geht er in eine Kapelle irgendwo um die Ecke und damit er wenigstens vom Regen geschützt ist. Und was macht der Bruder, der die Andacht leitet? Er liest den Stammbaum Jesu. Der zeugte den und den und geboren und so weiter und starb. Er zeugte den und den und den. Und dann sitzen die Geschwister da. Endlich mal ein Ungläubiger verläuft sich hier. Und dann weiß der Bruder nichts anderes, als nur zu lesen, der zeugte den und den und lebte so und so viele Jahre und starb. Er zeugte den und den, lebte so viele Jahre und starb. Und das hat den Spörtchen nicht mehr losgelassen. Ist das wirklich das ganze Leben? Der Zeugte lebte so lang und starb. Der Zeugte lebte so lang und starb. Dass er sagt, jetzt, was ist der Sinn meines Lebens, wenn ich sterben werde? Und das war der Grund, dass dieser Fürst der Prediger, so nennt man ihn, sich bekehrt hat und so weiter, bei einer blöden Predigt, Entschuldigung, er zeugte den und er hat nicht mal gepredigt, sondern nur einfach vorgelesen im Stammbaum. Oder zeugte den und den. Gott weiß, wen es erwischen soll und was Gott erreichen will. Und Gott kommt zum Ziel. Und das Schöne dabei ist an der Sache Gottes, weißt du, Gott sorgt dafür, dass dein Erbe rauskommt und dass du deine Erbschaft bewusst wirst und dass du deine Erbschaft auslebst. Noch ganz schnell, Galater 4, Vers 1. Und ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, so besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Ob er wohl ein Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern, bis der Vater diese festgesetzte Zeit hat, bis er mündig geworden ist, bis er zugenommen hat an Weisheit und Gnade. als auch wir, da wir unmündig gewesen sind, waren wir den Satzungen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter dem Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren, loskaufte und sie die Sohnschaft empfangen. Weil ihr dann denn Söhne seid, so hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes. Das ist der ganze Heilsweg, was ich hier jetzt gepredigt habe, nochmals aufgelistet. Hat den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen. Der schreit, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber der Sohn, dann auch der Erbe durch Jesus Christus. Wenn du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist, bist du auch ein Erbe. Halleluja, praise Gott. Und solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Das ist wie normale andere Leute. Also die Reife ist ausschlaggebend, die Mündigkeit, dass wir es verstehen. Und das Volk Gottes, so schreibt der Hosea-Prophet, das Volk Gottes geht aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn, aus Mangel der Erkenntnis des Herrn zugrunde, weil sie wissen nicht, was sie alles in Christus haben. Und in ihm sind verborgen die Schätze der Weisheit, der Erkenntnis, der Offenbarung und die ganze Fülle wohnt in ihm leibhaftig. Der mündige Christ, der mündige Gläubige. Und wir wollen unser Erbe voll bewusst werden und niemand reinlassen zwischen dem Herrn und dir. Soll niemand rein, kein Teufel, sondern ein Keil hineintreiben. Alles, was der Herr für dich versprochen hat, verheißen hat, das gehört dir. Und lass dir nichts stehlen. Der Teufel ist ein Räuber und versucht dir irgendwie abzuluxen. Das brauchst du nicht. Du brauchst keine Zeichen und Wunder. Du brauchst keinen Heiligen Geist. Du brauchst das nicht und du brauchst das nicht und du brauchst das nicht. Lass dir das nicht nehmen. Sei gewiss, alles, was der Herr versprochen hat, das wird er dir geben. Zum Schluss komme ich noch mit einem kleinen Bild. Es ist mir passiert, ich predige in Stuttgart West irgendwo in einem Gottesdienst. Und während ich so predige, der Saal war genauso lang wie hier etwa, dann steht einer auf, so richtig korpulenter Herr, steht auf und kommt nach vorne. Und ich habe gedacht, das Beste ist, auch auf ihn zugehen. Wenn er auf mich zugeht, ich gehe auf ihn zu. So Angriff ist die beste Waffe. Und ich gehe auf ihn zu und dann hebt er hoch, lieber Gott, alles was hier drin steht, das will ich haben. Habe ich gesagt, ja, das kriegst du auch. Und dann gleich die Hände aufgelegt und angefangen mit dem Mann zu beten. Und weißt du, was da passiert ist? Das war ein Diakon der evangelischen Kirche. Der empfängt den Heiligen Geist, spricht in Zungen. Alles, was hier ist, da wackelt noch mit seiner Bibel. Und dann hinter ihm stellt sich so ein Büble, Schwächling, auch ein junger Mann, auch ein Diakon. Und sagt, Herr, was du dem Manfred geben konntest, das will ich auch haben. War so ansteckend. Und die zwei sind mit einem Schlag vor dem Gang erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und beteten in Zungen und Sprache. Und dann, ja, Gott hat ihn mächtig gebraucht, diesen Diakon. Der ist aus seiner Kirche nachher rausgeflogen, weil er zu viel in Zungen gebetet hat anscheinend und zu viel den Heiligen Geist verherrlicht hat und nicht mehr die Kirche. Aber Gott hat ihn mächtig gebraucht. Er hat ein paar Gemeinden gegründet, habe ich gehört von ihm später und so weiter. Weißt du, Gott macht weiter. Gott will uns als Brandstifter gebrauchen, dass wir Leute anstecken. Weißt du, wenn du so betest und ja, so hat er und immer noch gewackelt und nicht mehr aufgehört und betet in Sprachen und dann wird der Nächste angesteckt. Und ich habe aufgehört zu predigen und ich wusste, die Herrlichkeit Gottes ist da, wir machen weiter. Gott segne uns. Lass uns aufstehen, mach dein Erbe fest. Besiegle dein Erbe. Vater, ich danke dir, dass du uns zu Erben gemacht hast, zu Söhnen Gottes, zu Töchtern Gottes, einfach zu der Familie Gottes hineingerufen. Und ich möchte niemand und nichts in meinem Leben haben. Keine Unzucht und keine Inzucht, Herr, sondern ich möchte rein bleiben. Das, was du deinen Kindern gegeben hast, das will ich tun. Und auch wenn der Feind einen Brunnen nach dem anderen zuschüttet und uns entmutigt, uns ja zur Resignation zwingen möchte, wir machen weiter, bis wir den Brunnen des lebendigen Wassers finden, bis wir bei dir ankommen und bis wir die Worte hören, es ist getan. Wir haben es geschafft mit Gottes Hilfe. Halleluja. Vater, ich danke noch für die Tage, die hier verbleiben, die wir in diesen Räumen sind. Wir wollen auch hier nicht müde werden. Wir wollen weiter predigen, weiter dich verherrlichen, weiter deinen Namen groß machen und weiter den Namen Jesus ausrufen, der über alle Namen ist. Halleluja. Amen.